Mein Senf, dein Senf. Der Grüne Wiese Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski.
Hello.
Hello.
So, wir wollen wieder reden über etwas, was, glaube ich, jeder schon mal laut vor sich hingesagt hat oder zumindest gedacht hat, nämlich, oh, ich dachte, das passiert mir nie wieder. Also gerade hatte ich abgenommen, huch, ich habe wieder zugenommen, oh, ich dachte, das passiert mir nie wieder. Also die Frage, mit der wir uns heute in der Folge beschäftigen, ist, wieso, ich sage es erstmal so direkt, wieso sind wir manchmal so wenig lernfähig? Also wieso lernen wir nicht aus Erfahrung, wieso lernen wir nicht aus Fehlern? Genau, darüber philosophieren oder sinnieren wir heute. Und Anlass ist ja eine E-Mail von einer Podcast-Hörerin, die diese Frage auch hat. Ich lese das mal vor. Ne? Liebes Grüne Wiese-Team, bin begeisterte Podcast-Hörerin der Grünen Wiese, würde folgendes Thema interessieren. Warum lernen wir nicht aus unserer deutschen Geschichte? Also an der Stelle, wir trauen es uns, darüber zu reden heute in dieser Folge. Wir trauen es uns, wir lehnen uns weit aus dem Fenster. Aber wir machen es natürlich nicht als Politikexperten, weil die sind wir nicht. Wir sind auch keine Geschichtsexperten. Wir machen das natürlich aus unserer Expertise heraus. Menschlicher Verstand, menschliche Begegnung, menschliche Haltung, menschliche Kommunikation. Also sie schreibt, warum lernen wir nicht aus unserer deutschen Geschichte? Warum lernen wir nicht aus der Holocaust ist doch für alle präsent und es leben noch Zeitzeugen. Warum ist es möglich, dass in Deutschland eine Partei wie die AfD mit ihrem Parteiprogramm, mit all ihren Entgleisungen so einen Zulauf findet? Ein Podcast dazu würde mich sehr interessieren. Was sagt ihr dazu? Und wir sagen dazu, ich mag ja ihren Abschiedsgruß in der Welt. Den muss ich ja gerade mit vorlesen. Grundlos vergnügte Grüße aus Berlin. Richtig großartig. Grundlos vergnügt sein. Das habe ich mir direkt übernommen. Ich bin grundlos vergnügt heute.
Ja, sehr gut.
Genau, also das heißt, wir haben die Mail genommen zum Anlass, das natürlich in Bezug auf die AfD zu beleuchten, ganz klar, ne, um das Phänomen AfD mal zu betrachten, aber natürlich auch, das wie immer auch auf persönliche Beispiele anzubinden, vielleicht auch auf Beispiele in Organisationen und Unternehmen. Und so palavern wir einfach mal fröhlich vor uns hin.
Ja, und die Selbsterkenntnisdimension für alle Hörer besteht natürlich darin, wenn man sich traut, mal Folgendes zu denken. Alles das, was zum Beispiel die AfD erfolgreich macht, ist etwas, was auch in deinem Bewusstsein Wirkung erzeugt. Heißt jetzt nicht, ne, dass jeder, der den Podcast hört und potenzieller AfD-Wähler ist, das ist damit nicht gemeint. Aber das menschliche Bewusstsein reagiert halt auf bestimmte Signale, die zum Beispiel die AfD sich zunutze macht. Und wann immer dir solche Signale im politischen oder im gesellschaftlichen oder auch in deinem privaten Umfeld begegnen, reagiert dein System in irgendeiner Form darauf. Was heißt das jetzt genau? Also dein System ist einfach permanent damit beschäftigt, etwas Naheliegendes sicherstellen zu wollen, nämlich dein Überleben. Und um dein Überleben sicherzustellen, greift dein System, also dein Gehirn, auf Bekanntes zurück. Immer mit der Annahme, was ich kenne, daran habe ich überlebt. Wenn es eng wird, reproduziere ich das Bekannte, dann werde ich wahrscheinlich auch überleben. Das ist die allgemeinste Erklärung daraus oder die allgemeinste Antwort auf die Frage, warum lernen wir nicht? Doch, wir haben gelernt, was in der Vergangenheit fürs Überleben funktioniert hat. Und das reproduzieren wir. Selbst wenn es offensichtlich und analytisch betrachtet vielleicht sogar das Überleben gefährdet oder extreme Nachteile hat. Sowas wie, das kann zum Beispiel auch das Körpergewicht sein. Dein Körpergewicht, der Körper hat irgendwann gelernt, bei einem bestimmten Körpergewicht überlebe ich. Wenn es zu gering ist, sorgt dein Körper eher dafür, es wieder anzuheben. Und vielleicht sogar über die ursprüngliche Grenze nach oben hinauszuschießen, weil er halt dieses erhöhte Körpergewicht kennt und mit Überleben sichergestellt hat oder gleichgestellt hat. Und das ist, wie gesagt, die allgemeinste Antwort auf die Frage, wieso lernen wir nicht? Weil wir das Falsche lernen.
Mm. Ja, ne? Also dieses scheinbar dein Überleben zu sichern.
Ja, scheinbar, genau.
Scheinbar, weil die Verknüpfung da ist, damit habe ich in der Vergangenheit überlebt, das hat mich scheinbar gesichert und deswegen mache ich das wieder genauso selbst und das ist ja immer der Hinweis, den wir immer mal wieder geben, selbst wenn das dein Wohlbefinden, dein Glück, dein Weiterkommen, deine Weiterentwicklung sogar sabotiert bis hin zu gefährdet. Das ist halt die allergrößte Falle im Verstand.
Genau. Und die Signale, auf die dein System reagiert und diese Knöpfe werden halt gerne auch gedrückt, das sind Mangel, Angst und Misstrauen, ne? Also wenn dein System die Idee bekommt, von dem, was ich fürs Überleben brauche, ist entweder zu wenig da oder könnte in Zukunft zu wenig da sein, reagiert es mit vertrauten Verhaltensweisen. Wenn die Idee auftaucht, Menschen kann man nicht vertrauen oder man muss ihnen misstrauen, entweder speziellen Menschen, vielleicht sogar deinem Partner, der tut irgendwas, wo du denkst, na, ob man dem trauen kann, dann ziehst dich halt zurück, selbst wenn es dich die Nähe kostet, also selbst wenn du dafür einen dysfunktionalen Preis bezahlst. Also Mangel, Misstrauen und was immer dir Angst macht, ne, triggert auch diese Tendenz, in Altvertrautes zurückzufallen und dann eher etwas, was dein Verstand kennt, zu reproduzieren. Nochmal, selbst wenn es dir schadet, ne? Nur scheinbar dein Überleben zu sichern.
Ja, und das ist etwas, was man auch aus Marketingstrategien und Prinzipien kennt. Mangel, Angst und Misstrauen akquirieren einfach wahnsinnig gut. Also man kann einfach, sieht man ja allein mit Streichpreisen, mit Verknappung, ne? Also nur hier, nur heute oder sicher dir dein letztes Paar. Kennt ja jeder, wenn du recherchierst eine Urlaubsreise und bist eigentlich noch ganz gechillt, weil es ist noch Februar, du willst die Reise im Juli buchen und da muss nur eingeblendet sein, dieses Angebot sehen sich noch 10 weitere Personen an und in dem Moment wird halt dieser Knopf gedrückt bei dir, fuck, Mangel. Also vielleicht habe ich doch nicht mehr noch 4 oder 5 Wochen Zeit zu buchen, weil was, wenn die anderen 10 mir dieses gute Angebot wegschnappen? Und dann neigen wir halt, weil dieser Mangelknopf gedrückt ist, neigen wir dann manchmal auch zu vollkommen irrationalem Verhalten. Weil es kann sein, dass das Angebot objektiv gar nicht gut ist. Also, dass es gar kein wirklicher, echter Schnapp ist. Aber weil du denkst, die anderen könnten mir das wegschnappen, glaubst du, dass du es dir sichern musst. Und das ist der Mechanismus, mit dem eben auch die AfD akquiriert. Und diese
Genau.
Akquise funktioniert halt leider, weil der Verstand eben genau nach diesem Prinzip agiert.
Und damit kann man selbst Produkte verkaufen, die nicht gut sind.
Ja, und die man gar nicht braucht.
Und die man gar nicht
Die, also
braucht, ja.
die man weder braucht, also man kann dann Menschen sogar Lösungen verkaufen, weil man ihnen Probleme vorgaukelt, die es gar nicht gibt. Und selbst in diese Falle tappt der Verstand.
Ja,
Also,
und
dass er plötzlich ein Problem wähnt, wo gar keins ist.
genau. Und in Bezug auf die AfD, sie muss nicht mal eine Lösung verkaufen,
Nur das
sondern
Problem
genau, sie
schüren.
benennt nur irgendein Problem und das, was man dann suggeriert, ist, ah, die das Problem scheinbar erkennen, wobei man sagen muss, ne, sie konstruieren es eigentlich und sagen, da sei eins, aber dann Schlussfolgerung der Verstand, ah, Sie benennen das Problem, also haben Sie es erkannt, also haben Sie es analysiert. Heißt, dann haben Sie wahrscheinlich auch eine Lösung. Und das ist halt ein Fehlschluss. Und ich fand das gut, dass du vorhin sagtest, ja, das irrational, weil dann habe ich gedacht, was könnte man denn dagegen halten? Und was man dagegen halten muss, sowohl auf der persönlichen Ebene als auch auf der gesellschaftlichen Ebene, ist halt Rationalität. Also differenziertes Abwägen von Informationen, Lösungsstrategien, Kommunikations Strategien etc. etc. Und das wird zu wenig gemacht im Sinne von, da wird auch zu wenig gegengehalten mit vergleichbarem Kommunikationsaufwand.
Ja, weil nächster Aspekt, der eben im Marketing gut funktioniert, ist katastrophisieren. Und eine Geschichte darüber erzeugen, weil das hatten wir ja in unserer, ich glaube, vorvorletzten Folge, ne, wo es um Geschichten geht. Wir hören halt einfach gerne Geschichten, weil wir da drin Emotionen erzeugen. Das heißt, wenn du halt eine dramatische, katastrophisierende Zukunftsprognose eröffnest, also ich sag's jetzt einfach mal so, ein gutes Storytelling betreibst, in das viele Menschen emotional einklinken, das akquiriert halt auch. So.
Genau. Und eine Frage, die man sich wirklich stellen muss, wenn jemand mit dem Überlebensmechanismus oder mit der Überlebensstrategie Tendenz von Menschen spielt auf eine unangemessene Art und Weise, muss man sich tatsächlich mal die Frage stellen, um in diesen rationalen Modus reinzukommen, ist mein Überleben tatsächlich gesichert? Also mein biologisches Überleben, weil das suggeriert ja dein System. Mein biologisches System, Überleben ist gefährdet. Ich könnte sterben, wenn noch ein einziger Flüchtling kommt. Das ist das, was in deinem System abläuft. Und da müsste man sich die Frage stellen, ist das tatsächlich so? Also ist mein biologisches Überleben gefährdet?
Ja, und da kann man ja auch wieder konstatieren, dass das tatsächlich der nächste Trick im Verstand ist. Das Überleben ist nämlich gar nicht gefährdet, aber du könntest etwas verlieren, was du mit besserem Überleben verknüpft hast. Das heißt, das ist ja der nächste Knopf, der gedrückt werden kann, wenn man den Deutschen ihren Wohlstand, wie soll ich sagen, wenn man den in Gefahr bringt, also wenn man ihnen suggeriert, dass der in Gefahr gerät. Und das müsste man halt auch mal rational überprüfen, ob das wirklich stimmt. Also ob unser Wohlstand wirklich dadurch gefährdet ist, dass wir Flüchtlinge aufnehmen. Und jeder rational logisch denkende Mensch kommt am Ende seiner Analyse zu dem Schluss, dass das nicht per se stimmt. So, ne, aber wie gesagt, in Angst, Mangel und Misstrauen und mit gutem Storytelling kann man seinen Verstand auf das Gleis setzen. Also dass das stimmt, dass der wirklich in Gefahr ist. Was jetzt übrigens nicht heißt, dass man nicht auch Spielregeln dafür aufstellen muss, ne? Wie das stattfindet, wie das abläuft und wie das auch funktionieren für alle gemeinsam aufgestellt werden kann, ne? Das haben wir gar nicht in Abrede gestellt. Aber erstmal die These aufzustellen, dass der Wohlstand dadurch in Gefahr ist, das würde ich sagen, müsste man rational überprüfen.
Ja, und man müsste sich politisch die Frage stellen, also wie müssten wir es gesellschaftlich aufstellen, dass wir das eine tun können, ohne dass das andere gefährdet ist. Und dann müsste man natürlich kreativ werden und sowas haben wie eine gesellschaftliche Vision. Weil wir können jetzt zusammenfassen, die AfD sind halt Marketingprofis, sie drücken die Knöpfe auf eine funktionale Art und Weise. Und die Gegenspieler machen das nicht auf die gleiche Art und Weise. Und da könnte man erstmal unterstellen, oder müsste man sich erstmal fragen, wieso sie das nicht machen.
Ja.
Und eine steile These ist vielleicht, sie verweigern sich. Also, es scheint keiner die Traute zu haben, so etwas zu tun, was in Firmen auch funktioniert, nämlich sowas zu entwickeln wie eine Vision. Weil das stellen wir ja immer wieder fest, ne? Wenn Firmen in Unruhe geraten und irgendwie nervös werden und die Mitarbeiter darin nervös werden, wenn dann die Unternehmensleitung sich hinstellt und sagt, ich habe eine Vision, da könnten wir in 10 Jahren stehen. Das habe ich vor. Und das ist eine reizvolle Vision, für die Menschen wirklich gehen. Dann entsteht eine interessante Dynamik. Und das fehlt halt. Also wir haben niemanden, der eine Vision entwickelt, eine gesellschaftliche, und sich dafür nach vorne stellt und das Risiko eingeht, dafür abgelehnt zu werden. Von einigen, von dem einen
Ja.
oder anderen.
Ja, weil was irgendwie vermieden werden soll, ist eine eindeutige, klare Position, die möglicherweise auch polarisiert. Also wer sich mit einer Vision zeigt, der polarisiert, der wird auch beim Wort genommen, der macht sich messbar und der läuft natürlich auch Gefahr, dass er abgelehnt wird, ne? Und das wollen einfach nicht mehr viele machen. Also eine Tendenz, die wir ja in den Filmen beobachten, und die passt ja auch zur gesellschaftlichen Entwicklung, man will eher in der zweiten Reihe besser wissen, als den Kopf rausstrecken, einen Pflock in die Erde rammen und sagen, dafür gehe ich, dafür stehe ich, kommt noch jemand mit.
Und man kann wahrscheinlich konstatieren, dass auch das Bewusstsein der Politiker von Mangel dominiert wird. Man will also eher Stimmverlust vermeiden, statt durch eine attraktive Vision und Akquise und Marketing für diese Vision Stimmen zu gewinnen oder eine hinreichende Menge von Menschen und einer gesellschaftlichen Strömung hinter sich zu bringen. Also, und das ist letztendlich mangelgetrieben.
Ja, und das erzeugt halt eher ein reagierendes Verhalten. Also im Moment ist es ja so, dass die regierende Politik eher reagierend sich verhält und nicht initiierend und ja, potent eröffnend. Also neue Möglichkeiten wirklich potent eröffnend.
Weil für eine gesellschaftliche Vision müsste man letztendlich auch die gewohnten Pfade verlassen. Und da haben wir ja schon gesagt, ne, wann immer wir die gewohnten Pfade verlassen, suggeriert uns das Gehirn, oh, das kenne ich noch nicht, das ist potenziell bedrohlich. Und so ist eine Vision auch für dein Gehirn eine potenzielle Bedrohung. Nur weil es das nicht kennt. Nur weil es sich nicht vorstellen kann, wie eigentlich eine Welt aussähe ohne fossile Brennstoffe. Na, aber man muss einfach konstatieren, nur weil wir es uns nicht vorstellen können, heißt das nicht, dass es nicht möglich ist. Aber, man weiß ja nie, ne?
Ja, es ist halt zu viel Verharren in der Komfortzone
Ja.
insgesamt, ne?
Ja.
Verharrendes Verhaften in der Komfortzone, im immer gleichen Trott, hoffend, dass irgendeiner die Lösung bringt. Eigentlich brauchen wir wirklich mehr Mut.
Ja, definitiv.
Deswegen bin ich auch dankbar, dass so viele auf die Straße gehen. Also ich war jetzt irgendwie, wir waren hier im Ort auch bei einer Demo. Und ich fand es wirklich spannend. Die hatten eine ganz tolle Zusammensetzung an Rednern. Also auch Menschen gewählt, die, ja, sage ich mal, wenn die Idee der, oh Gott, das Unwort des Jahres, Remigration, sich durchsetzen würde, die davon betroffen wären. Und die haben gesprochen. Das fand ich sehr, sehr mutig. Also jemand, der eine Behinderung hat, jemand mit einem Migrationshintergrund, mit Familie, sich da wirklich auf einen öffentlichen Platz zu stellen und zu sagen, ich werde mich nicht verstecken. Und ich habe auch keine Angst. Also mich hat das wirklich, ich fand das wahnsinnig ergreifend, diese geballte Portion an Mut. Und da ist mir halt wieder aufgefallen, das ist letztlich die Qualität, die wir bräuchten. Mehr Mut oder sogar, was ich noch stärker finde als Mut, ist Kühnheit. Also, dass wir irgendwie anfangen, kühner zu denken, kühner zu visionieren, kühner zu sprechen, uns kühner zu zeigen. Also mehr Kühnheit in der Gesellschaft, mehr Kühnheit in der Politik, mehr Kühnheit in Organisationen, mehr Kühnheit allein in der Partnerschaft. Also, um es jetzt wieder down zu sizen, ne, aufs kleinste Team der Welt, so kühn zu sein, zu sagen, ich gehe all in meiner Partnerschaft, ich mache die Hintertüren zu, wir heiraten, wir legen die Konten zusammen. Also wir lassen uns wirklich vollständig aufeinander ein. Mehr Kühnheit bei der Berufswahl, also nicht nur den sicheren Weg zu gehen, ne, den, wo man irgendwie denkt, Schadensbegrenzung bis zur Rente, sondern so kühn zu sein, zu sagen, was ist eigentlich meine Vision für Menschen oder was ist der Unterschied, den ich bewirken will und was müsste ich dafür eigentlich bewirken, bewegen, initiieren, nicht wissend, ob ich das hinkriege oder nicht.
Ich mag ja auch das Wort Courage. Das habe
Ja.
ich vorhin mal gedacht, als du über die Redner gesprochen hast. Das sind halt Menschen mit Zivilcourage. Menschen mit
Ja.
Zivilcourage sind diejenigen, die handeln, selbst in einer akuten Bedrohung, weil ihnen ihr Überleben egal ist. Und Courage, da steckt ja das französische Cœur drin, ne? Also man nimmt sich ein Herz, man fasst sich ein Herz. Und da steckt, finde ich, so viel drin, was wir heutzutage brauchen. Wir brauchen ein Herz, heißt auch, wir brauchen Liebe für Menschen. Und zwar für alle. Also, und wir müssen Lösungen finden, wo die größtmögliche Menge von Menschen von profitiert. Nicht profitiert im Sinne von mehr zu haben, insbesondere keinen wirtschaftlichen Wohlstand, nicht unbedingt davon mehr zu haben, weil es gibt genug Menschen, die brauchen nicht zusätzlichen wirtschaftlichen Wohlstand. Aber die brauchen vielleicht so etwas wie eine lebenswertere Gesellschaft mit weniger Konflikt, mit mehr gemeinsamen Lösungen, mehr Zusammenhalt, mehr Kooperation. Davon würden Menschen, die die Konten voll haben, mehr profitieren als von der nächsten Million oder von der nächsten Milliarde. Und
Ja,
damit
ich.
sage ich nicht, ne, das sei ablehnenswert, nach mehr Geld zu streben. Das wäre wieder zu kurz gesprungen. Aber man muss sich halt überlegen, ob man nicht in eine lohnenswerte, lebenswerte Gesellschaft für eine größere Menge an Menschen bereit wäre, von seinem eigenen Wohlstand, der das, was man fürs Überleben braucht, also der das übersteigt, nicht sogar bereit wäre, etwas abzugeben. Durch eine höhere, zum Beispiel Steuerlast. Also für besser verdiene. Ich weiß, ich schneide mir so ein bisschen ins eigene Fleisch, aber ich wäre dazu bereit, für eine lohnendere, lebenswertere Gesellschaft auch auf persönlichen Wohlstand ein Stück weit zu verzichten.
Ja, und ich dachte gerade, Wohlstand kann man ja einfach auch mal ganzheitlicher
Ja.
definieren, so wie du es gerade gesagt hast. Ich
Ja.
mag das ja, wir haben ja einen Kunden, mit dem wir eine Kulturentwicklung machen, der auch als Beitrag in seiner Organisation definiert hat, wir gestalten Wohlstand. Und die haben ja das Wort Wohlstand auch nochmal neu definiert, also was sie damit meinen. Und ich mochte auch deren ganzheitliche Interpretation für dieses Wort. Haben sie ja so ein ganz schönes Wortspiel entwickelt mit dem Wohlfühlen, sicher stehen, ne? Also Wohlstand, dass das eine Wohlfühlen ist und sicher stehen. Und ich würde sagen, viele verwechseln Wohlstand ja mit Überkonsum. Also, dass es eben immer mehr und immer mehr sein muss. Na, und da sind wir wieder beim Hormoncocktail, um den kurzen Kick, den kurzen Dopaminkick beim Kauf zu erzeugen. Und das Interessante ist, das ist ja die gleiche Wurzel, die zu diesem Überkonsum führt, ist die gleiche Wurzel, die dazu führt, dass wir eben nicht aus Vergangenem lernen, nämlich Angst, Mangel und Misstrauen. Und auch da wäre halt dienlich, mal über das eigene Suchtverhalten, also das eigene Masturbieren hinauszuhandeln. Dieses, ich muss mir noch was kaufen, ich muss mir noch einen kurzen Kick verschaffen, und muss diese Angst füttern. Weil letzten Endes ist das ja nur Einsamkeit, Angst, Mangel und Misstrauen, ein Loch oder eine Leere, die da irgendwie in uns entsteht, die wir dann mit irgendwas stopfen oder füllen müssen. Entweder mit einer dramatischen Geschichte oder mit einer neuen Hose. Und da habe ich ja unseren Sohn neulich gefeiert, der, weil er irgendwas nachgucken musste, dann wohl TikTok installieren musste. Und dann kam er zu mir und sagte, ja, ich wollte das kurz nachgucken, habe ich mir TikTok wieder installiert. Und ich sage dann zu ihm, wieso hast du das denn wieder installiert? Du hast das doch die ganze Zeit auf dem Handy. Dann sagt er, nö, ich habe das schon vor ein paar Wochen, habe ich TikTok deinstalliert, weil Mama, weißt du, mir geht es besser ohne so viel Social Media. Also ich merke einfach, wie mein Verstand auf diese permanenten Impulse reagiert und wie ich dann über mein eigenes Verhalten nahezu die Kontrolle verliere. Also wie ich irgendwie nicht mehr wählen kann, will ich mir das eigentlich gerade angucken oder will ich mir das gerade nicht angucken. Das fand ich sehr weise für einen 14-Jährigen. Und dann kam noch der mütterliche oder väterliche Satz von ihm an mich. Ich würde dir auch mal gut tun, Mama. Schmeiß doch Instagram einfach mal runter. Da habe ich auch gedacht, ja, also für alle, die beim Zuhören dachten, scheiße, ich merke gerade selber, wie sehr ich in der Komfortzone verhaftet und verharrt bin. Sich mal solche Felder zu suchen und zu sagen, okay, ich streiche die Sucht mal raus. Also ich streiche diese Aspekte, Elemente in meinem Leben mal raus, bei denen ich tatsächlich denke, ich krieg mich nicht mehr selbst gesteuert. Also ich kriege mich nicht mehr bewusst gesteuert, das zu wählen oder genauso gut auch nicht zu wählen.
Ja, ich finde das super, weil das ist ein gutes Beispiel dafür, dass mehr Angebot den Mangel im Kopf und die Angst nicht beseitigt, sondern gerade
Verstärkt.
Social Media ist ja das Phänomen, dass das Angebot nimmt immer mehr zu, aber weil das Angebot so groß ist, entsteht sogar diese, ne, FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Also durch Überangebot entsteht ein Mangel im Kopf und das ist irrational. Aber erstmal ein biologisch nachvollziehbarer Prozess. Und
Ja, und
das muss
diese
man sich halt bewusst machen, um da auch im aufklärerischen, rationalen Sinne wirklich bewusst, und das hat Ben offensichtlich gemacht, gegenzuarbeiten, indem man registriert, es tut mir nicht gut, es ist irrationales Verhalten, damit könnte ich doch mal aufhören.
Ja, weil es ja letztlich auch immer die Jagd nach dem guten Gefühl ist.
Ja.
Und da würde ich sagen, sind wir auch wieder beim Ausgangspunkt. Also es darf kein Gedanke auftauchen von, ich könnte etwas verlieren. Also der soll ja gar nicht stattfinden, der Gedanke. Es könnte für mich schlechter ausgehen oder es könnte etwas wegfallen, was ganz sicher und zuverlässig immer da war. Also dieser wahnsinnige Zwang, die ganze Zeit sich gut fühlen zu müssen und dann irgendetwas hinterher zu jagen. was scheinbar das gute Gefühl und die scheinbare Sicherheit erzeugt. Und
Genau.
dann wird es halt wahnsinnig irrational.
Genau. Und jeder Verlust erzeugt Angst und sei es nur ein potenzieller Verlust. Und da glaube ich ja persönlich, dass die Populisten sowas haben wie ein subtiles Versprechen, dass man zwei Werte zu 100% ausliefern kann, nämlich Sicherheit und Freiheit. Also man kann hundertprozentige Sicherheit und hundertprozentige Freiheit bekommen. Und da muss man einfach mal sagen, beides zu 100% ist nicht möglich.
Ach
Also
komm.
nein, 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 nein. Du kannst nicht frei sein und 100% sicher und du kannst nicht 100% sicher sein und gleichzeitig frei. Das heißt, für einen dieser
Ein Tod
Werte,
musste sterben, ne?
ein Tod musst du sterben. Genau, das hat meine Mutter, glaube ich, immer gesagt. Ein
Bei
Tod
mir war es
muss,
die Oma. Ein
ja.
Tod muss man sterben.
Ein Tod muss man sterben und dazu sind wir nicht bereit. Und letztendlich sind das halt zwei Werte, die gerade in Deutschland hochgehalten werden: Freiheit und Sicherheit. Und das deutsche Bewusstsein, wenn man es mal auf diese Ebene ziehen will, hat sich noch nicht entschieden, welchen Tod sie sterben wollen. Also, und das ist halt die Klaviatur, die Populisten meiner Ansicht nach auch spielen. Ist nur subtile Angst, ein subtiler Mangel, den sie damit eröffnen.
Ja, und da könnte man mal was machen, was man auch bei jedem Marketing, bei jeder Werbung, die man verfolgt, sich mal fragen kann, ist das hier eigentlich gerade ein Overpromise? Also werde ich eigentlich gerade verarscht mit einem Overpromise? Und falle ich eigentlich gerade nur deswegen drauf rein, weil ich mich dort einschreibe in der Hoffnung auf ein besseres Gefühl oder auch sowas wie ein überlegeneres Gefühl, anstatt einen kooperativen Zustand zu erzeugen.
Ja, und darf ich die Frage beantworten? Also,
Ja, ich bitte
ich
darum.
möchte da gerne eine klare Position zu beziehen. Ja,
Ja.
bei der AfD wirst du verarscht.
Ja, du wirst
Also, nee,
verarscht.
nicht du, du bist ja kein AfD-Wähler, sorry.
Ja, wird man.
Ich habe
Ja.
das falsche Personalpronomen gewählt.
Ja.
Wird man verarscht, ja.
Ja. Ja, und ich habe gerade noch mal gedacht, also man müsste einfach auch noch mal konstatieren, wie stark, wenn man nicht in der Lage ist, von seinem eigenen Verhalten zu abstrahieren, ne, um wieder zurück zu Ben zu kommen. Also habe ich gerade eigentlich noch die Kontrolle über meine Wahl oder nicht? Oder folge ich nur so einem blinden Aktionismus und Automatismus? Also wie stark einem das abhanden kommen kann, wie stark man also von Angst, Mangel und Misstrauen getrieben sein kann, dass man sogar menschenverachtende, menschenentwürdigende Maßnahmen billigend in Kauf nimmt. Und das, finde ich, ist einfach dann der, ohne darüber jetzt moralisieren zu wollen, aber ich will da einen klaren Pflock in die Erde rammen für, das, finde ich, ist einfach der gefährliche Moment. Punkt.
Ja, und ich würde so weit gehen, wer Mangel, Angst und Misstrauen folgt und das dafür benutzt, andere Menschen zu entwürdigen, entwürdigt sich in letzter Konsequenz selbst, weil er halt einem biologischen, archaischen Muster folgt, ohne sich die Fähigkeit der rationalen Überlegung, über die wir ja auch verfügen, dazu nutzt, um dagegen zu steuern. Also er blendet halt ein ganz massives Potenzial, das ihm zur Verfügung steht, aus und suggeriert sich gleichzeitig selbst, es wäre wahnsinnig rational. Ja, das ist ja das Problem. Wir kommen auch alle so intellektuell daher, aber da ist ja nicht viel dahinter.
Ja, und da ist ja einfach, es ist ja offensichtlich ein wahnsinnig hohes Maß an fehlender Integrität. Also
Ja.
allein das ist für mich schon ein Knockout. Also abgesehen davon, dass in der Politik natürlich Integrität an sich nicht so hoch gehalten wird, insgesamt von allen Parteien, ne? Aber da drücke ich gerne ein Auge zu, aber ja, sind die Reserven verbraucht.
Ja.
Also. Wer Werte nach außen vermittelt, die er selber nicht lebt, also ja.
Genau, und dann wieder noch mal die Dimension, was wird vielleicht gesellschaftlich gebraucht? Und da würde ich wieder referenzieren auf das, was in Firmen funktioniert. Einer, der sich nach vorne stellt und sagt, ich habe eine Idee, ich stehe dafür, ich akquiriere meine Mitarbeiter dafür, ich akquiriere meine Kunden dafür. Ne, im politischen Feld wäre das dann, ich akquiriere die Gesellschaft für meine Vision, für das, was ich vorhabe. Mache es transparent, bin mir auch nicht zu schade, immer wieder in Kommunikation zu gehen und dafür zu akquirieren. Also die Idee zu verkaufen, dafür Ablehnung zu riskieren. Ich fasse mir ein Herz und gehe halt für die Idee, für die ich wirklich brenne. Und da weiß ich nicht, ob es jemanden gibt, der für eine gesellschaftliche Idee aktuell im politischen Umfeld, ob da irgendjemand ist, der für eine gesellschaftliche Idee brennt.
Also ich habe niemanden gesehen, aber wenn du beim Zuhören denkst, mir fällt, ich habe jemanden gefunden, dann interessiert uns das. Also weil vielleicht ist ja jemand noch irgendwo in der zweiten und dritten Reihe, der Potenzial hat. Ich fände das spannend, das zu wissen. Weil wie gesagt, Politikexperte bin ich nicht. Also
Nee.
ich kann nur Nachrichten lesen und aus unseren, wie soll man sagen, unseren Prinzipien in unserer Arbeit abstrahieren, analysieren. Das ist das, was wir können. Und wenn du jemanden kennst, der wen kennt, wo du sagst, das ist eine vielversprechende Richtung, also auch eine, die integrierend denkt und in Synthesen denkt, die multiperspektivisch denkt, die irgendwie altbewährt ist, was gut funktioniert und ermächtigend für Menschen ist, mit neuen, vielleicht kühnen, ermächtigenden Ideen verbindet. Also ich wär dabei.
Ja, würden
Ja.
wir gerne auch ein Interview
Ja.
mal
Ja,
mitführen.
gerne in den
Also,
Podcast auch einladen, um
ja.
dann da auch eine Expertenmeinung mal zu hören. Also jemand, der einfach nochmal über mehr inhaltliche Informationen verfügt, über mehr Wissen verfügt, sodass man das auch zusammen mal abstrahieren, durchdenken kann. Ja, dann hoffe ich doch, dass wir erstmal die Frage, die uns die Hörerin zugesendet hat, dass wir die erstmal aus, ja, also ich meine, wir haben die nicht vollständig beantwortet, aber dass wir erstmal so Antworten präsentiert haben, aus unserer Arbeit herausgedacht. Und uns interessieren natürlich auch eure Gedanken dazu. Deswegen schick uns gerne deinen Senf, gerne auch mit neuen Fragen, die wir gerne aufgreifen und dann in der nächsten Folge sinnieren, über die wir dann in der nächsten Folge sinnieren. So ist der Satz.
Ja, nur schicke uns bitte keinen braunen Senf. Also,
Nein, da haben wir, den löschen wir oder legen ihn ab.
genau, damit
Genau.
werden wir uns auch nicht beschäftigen. In diesem Sinne.
Yes. Wünschen wir euch allen eine grundlos vergnügte Woche oder Wochenende, je nachdem, wann du den Podcast hörst.
Bis dahin,
Bis
ciao.
dann, ciao.